Einen schönen guten Morgen auch von mir. Es ist schön, wieder hier zusammen zu sein nach den Pfingstferien. Die Sommerferien rücken näher, wie Simon schon gesagt hat, aber wir haben ja gerade erst Pfingstferien gehabt. Ne? Die Bayern sind sehr verwöhnt, was Ferien angeht, muss man mal so sagen, als Mensch, der aus Nordrhein-Westfalen kommt oder so. Und es ist wirklich schön, wieder hier zusammen zu sein. Und ich musste so ein bisschen drüber nachdenken, wie erstaunlich das ist, dass wir in der Gemeinde hier zusammensitzen. Und wenn man sich mal so ein bisschen umguckt und überlegt, wer hier eigentlich so zusammensitzt in so einer Gemeinde, ist das schon beeindruckend, oder? Also wenn man mal so drüber nachdenkt, wir haben vom waschechten Handwerker über den Banker, über Ingenieure, über Erzieherinnen, über Juristen, über Schüler, über Studenten und so weiter und so fort. Alles vertreten. Wir haben jung, wir haben alt, wir haben groß, wir haben klein, wir haben begabt und weniger begabt oder mehr begabt, ja. Anders begabt. Wir sind ein Haufen von wirklich vielfältigen Menschen, die hier zusammenkommen. Und wenn man so darüber nachdenkt, oder ich habe öfters in meinem Leben darüber nachgedacht, dass ich, glaube ich, viele Menschen nie kennengelernt hätte oder so in Kontakt mit ihnen gewesen wäre, wenn ich nicht in Christus mit ihnen verbunden gewesen wäre. Wenn ich nicht mit ihnen in der Gemeinde oder in einer Gemeinschaft gewesen wäre, die Jesus als gemeinsamen Nenner hat. Und dadurch kommt es auf einmal, dass man sonntags morgen neben Leuten sitzt, die man so sonst vielleicht gar nicht kennengelernt hätte, die einem fremd geblieben wären. Und es geht sogar noch weiter. Man sitzt nicht nur neben diesen Leuten, sondern wenn du und der neben dir zu Jesus gehören, dann seid ihr Gottes Kinder und folgedessen seid ihr sogar Geschwister, Bruder und Schwester. Und das ist eine Verbindung, die ganz innig ist. Aber das war kein Zufall, sondern es war von Gott gewollt und geplant so. Natürlich haben wir uns unsere Geschwister nicht ausgesucht, im normalen Leben ja auch nicht so. Ich habe 4 Geschwister und keinen von denen habe ich mir ausgesucht. Ich bin trotzdem dankbar für sie. Aber auch in der Gemeinde ist es so, wir haben uns Geschwister nicht ausgesucht. Aber Gott hat uns zusammengestellt und das mit einem Ziel. Und zwar will er, dass wir uns gegenseitig helfen und dienen, dass wir uns gegenseitig lieben und auf diesem Weg mit Jesus helfen. Und er will uns verändern, immer mehr in das Bild Jesu, durch unsere Geschwister, durch Gemeinde und das auch durch herausfordernde Geschwister, die wir uns vielleicht nicht ausgesucht hätten. Steckt Gottes große Weisheit und Gottes große Gnade dahinter, dass er uns so zusammengestellt hat. Und ich finde das beeindruckend, darüber nachzudenken, dass es Gottes Idee war, Gemeinschaft zu schaffen, Gemeinde zu schaffen und er in seiner Weisheit entschieden hat, uns hier in Bayreuth, so wie wir jetzt hier sitzen, zusammenzustellen, und uns hier zu formen und mit einem Haufen von unfähigen und fehlerhaften Menschen seinen Leib, seine Gemeinde zu bilden. Das ist eine Wahnsinnsidee, die Gott da hat. Und wir wollen deshalb heute Morgen über das Thema nachdenken, im Anklang an letzte Woche auch noch, mit ein bisschen anderen Aspekt. Sie blieben beständig in inniger Gemeinschaft. Ja, wir wollen diesen Gemeinschaftsaspekt nochmal ein bisschen aufgreifen mit einem anderen Akzent und wollen darüber nachdenken. Sie blieben beständig in inniger Gemeinschaft. Vielleicht kennt ihr diesen Gedanken, dass ihr denkt, wenn ich an Gottes Stelle gewesen wäre und diese Gemeinde oder überhaupt Gemeinde, nicht nur diese, aber überhaupt Gemeinde zusammengestellt hätte, dann wäre der oder die auf jeden Fall nicht dabei. Dann hätte ich mir die Elite rausgesucht. Fast so ein bisschen wie im Sportunterricht, vielleicht kennt ihr das von früher, wo man Mannschaften gewählt hat und 2 wurden bestimmt und dann wurden sich schnell die Besten rausgepickt und es war immer so eine ganz blöde Situation. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich darüber nachdenke oder ich an Gottes Stelle wäre, hätte ich mich auch nicht ausgewählt, in der Gemeinde dabei zu sein. Wenn ich mein Leben so anschaue, gibt es keinen Grund, warum Gott sagen könnte, ja, den Daniel, den will ich dabei haben. Und wenn ich so in die Runde schaue, muss ich sagen, und nehmt es mir nicht übel, ich hätte auch keinen von euch ausgewählt. Weil es gibt keinen einzigen, der würdig ist, in Gottes Gemeinde dabei zu sein. Keinen einzigen, der gut genug wäre oder so toll ist, dass Gott sagt, ja, den brauche ich unbedingt in meiner Gemeinde. Ich frage mich manchmal sogar weitergehend, warum Gott sich diesen Trümmerhaufen, nicht nur unsere Gemeinde, sondern weltweite Gemeinde, warum er sich diesen Trümmerhaufen von Gemeinde angetan hat. Da sind Kinder, verzogene Kinder, ein Haufen von verzogenen Kindern, die sich gegenseitig streiten, die übereinander herziehen, die einander beneiden, die sich fertig machen und so weiter und so fort. Und wenn wir an Gottes Stelle gewesen wären und wir hätten das alles gewusst, hätten wir wahrscheinlich gesagt, nee, Gemeinde lasse ich schön außen vor, brauche ich nicht. Es gibt letztendlich nur einen Grund, warum du und ich zur Gemeinde Gottes gehören. Und wir finden diesen Grund in Apostelgeschichte 20, Vers 28, ganz gut ausgedrückt, finde ich, wo eigentlich ein Wort an die Ältesten gerichtet ist, aber gerade der zweite Teil von diesem Vers macht das deutlich. Da heißt es, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Jetzt kommt's, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Das Blut seines eigenen Sohnes, das ist der Grund, warum Gott oder wie Gott uns aus unserem sündigen Leben ohne ihn herausgekauft hat. Das ist der Grund, warum wir nicht mehr fernab von ihm leben müssen, sondern mit ihm leben dürfen, mit ihm versöhnt sein dürfen, wirklich. Mit dem Kostbarsten, was er hatte, mit seinem Sohn, mit dem Blut seines eigenen Sohnes, hat er dich und mich teuer erkauft, sodass wir zur Gemeinde gehören. Er hat seinen Sohn bluten lassen, sterben lassen am Kreuz an unserer Stelle, damit wir ein neues Leben haben dürfen und dabei sein dürfen in seiner Gemeinde. Und das ist großartig, finde ich, wenn man darüber nachdenkt. Wer das persönlich für sich in Anspruch genommen hat und Jesus als seinen persönlichen Retter und Herrn kennt, ihm folgt, der ist Kind Gottes und er gehört zu seiner Gemeinde, weil Gott das erwirkt hat. Und auch wenn es jede Menge Unterschiede geben mag zwischen uns, was wir beruflich tun und was wir sonst im Leben tun, so gibt es doch eine Sache, die wir alle gemeinsam haben. Und ich habe sie versucht, mal in einem Satz zu formulieren oder zusammenzubringen. Und dieser Satz geht so. Wir sind unverdient begnadigte Sünder, die durch Christi Erlösung als Kinder Gottes zu seiner Gemeinde gehören und fortwährende Wiederherstellung nötig haben. Ich lese nochmal. Wir sind unverdient begnadigte Sünder, die durch Christi Erlösung als Kinder Gottes zu seiner Gemeinde gehören und fortwährende Wiederherstellung nötig haben. Seitdem wir Jesus folgen, seitdem wir mit ihm unterwegs sind, verfolgt Gott ein Ziel in unserem Leben. Und dieses Ziel ist, uns Jesus ähnlicher zu machen. Er hat uns nicht nur von der Strafe der Sünde befreit, nicht nur davon irgendwie, dass wir in Ewigkeit bei ihm sein dürfen, sondern er will uns auch und hat uns auch schon dazu befreit, dass wir hier auf der Erde nicht mehr in einem Leben leben müssen, das von Sünde beherrscht ist, sondern wo wir wirklich in der Freiheit durch ihn leben dürfen. Und er lässt uns dabei nicht allein, sondern er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, seinen Heiligen Geist in uns gelegt und wir dürfen seitdem uns von seinem Geist leiten lassen. Und davon spricht die Bibel sehr deutlich. Wir dürfen uns leiten lassen von seinem Geist, um immer mehr dahin zu wachsen, so zu leben, wie es ihm gefällt. Und eine ganz bekannte Stelle dazu finden wir in Galater 5, Vers 13 bis 26. Und das ist der Text, der vor unserem Predigttext steht heute. Ich werde über Galater 6, 1 bis 3 predigen, aber will die vorherigen Verse lesen, damit wir den Zusammenhang kriegen, weil sie aus meiner Sicht unmittelbar zusammenhängen. Also ich lese Galater 5, die Verse 13 bis 6, Vers 3. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Wenn wir zu Jesus gehören, sagt uns dieser Text sehr deutlich, dass der Geist Gottes in unser Leben eingezogen ist und dass er in unserem Leben wirken will und arbeiten will und uns dahin führen will, dass wir so leben, wie es Gott gefällt. Und er will die sogenannte Frucht des Geistes in unserem Leben bewirken. Und viele von euch kennen die. Ja, die Frucht des Geistes ist schlussendlich nichts anderes als ein Charakter, der Jesus ähnlich ist. Und diese Frucht des Geistes, die er dann nennt, haben wir gerade gelesen in den Versen 22 und 23. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Würde sich lohnen, über jeden einzelnen Aspekt davon nachzudenken. Wollen wir heute Morgen nicht tun. Sondern eher den Blick einmal darauf richten, dass wir als Christen in der Herausforderung stehen. Und zwar entweder uns vom Geist leiten zu lassen und dann wächst diese Frucht des Geistes, die da beschrieben ist. Oder du lässt dich von deinem Fleisch und damit von deiner Sünde leiten. Und daraus resultieren diese Werke des Fleisches. Ihr seht sie hier, ich lese sie nicht nochmal separat vor. Seitdem der Geist Gottes in unser Leben eingezogen ist, findet also ein unermüdlicher Kampf statt zwischen Fleisch und Geist. Und wir kennen ihn, glaube ich, alle sehr gut. Wir tun Dinge, die wir eigentlich nicht tun wollen oder wo wir wissen auch, die sind nicht richtig. Und irgendwas zerrt an uns und wir tun es, aber eigentlich haben wir den Geist Gottes in uns und sagt, nein, tu es nicht oder du willst es in einer gewissen Hinsicht auch nicht wirklich tun. Und ich finde, Paulus bringt diese Schwierigkeit, die in diesem Kampf stattfindet, sehr gut auf den Punkt. Haben wir gerade gelesen, Vers 17, wo er schreibt, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und weiter schreibt er aber, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du dem nicht hilflos ausgeliefert. Dann musst du deinem Fleisch nicht einfach folgen, dann musst du dich nicht kampflos geschlagen geben, sondern, Vers 24 und 25, ganz ermutigende Verse, finde ich, wo es heißt, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Und das, wenn wir ehrlich sind, werden wir nie alleine schaffen, sondern wir brauchen Christus, wir brauchen den Geist Gottes, wir brauchen seine Hilfe, damit wir immer mehr in dieses neue Leben, das Gott uns geschenkt hat, reinwachsen können und so leben können, nach seinen Gedanken. Und neben dieser Hilfe seines Geistes schenkt Gott uns etwas weiteres, was uns hilft auf diesem Weg, was uns hilft, im Geist zu leben, vom Geist geleitet zu leben. Und was er uns schenkt, das haben wir gerade gelesen, in Galater 6, Versen 1 bis 3, sind Glaubensgeschwister. Und darüber wollen wir heute Morgen nachdenken. Mir war es nur wichtig, diesen Gesamtzusammenhang ein bisschen aufzuzeigen, weil darin deutlich wird, wie segensreich es ist, wenn man mit Glaubensgeschwistern gemeinsam auf diesem Weg auch ist und arbeitet. Und wir wollen uns drei Aspekte angucken heute Morgen. Der erste ist in Vers 1, Galater 6, Vers 1 zu sehen und heißt, bringt einander zurecht. Das ist sicherlich nicht unser Lieblingsaspekt, aber steht da drin und hat auch seinen Wert und sein Gehalt. Bringt einander zurecht. Ich habe es bewusst so formuliert, mit einander, weil es interessant ist, man auch mal als Übung theoretisch machen. Es gibt über 70 Stellen im Neuen Testament, die darüber sprechen, wie wir einander begegnen sollen, wie wir miteinander umgehen sollen und so weiter. Ja, dieses Einander hat eine ganz große Bedeutung. Und deshalb bringt einander zurecht. Vers 1. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Menschen, der sehr stark an der Grenze steht, der kurz davor ist, einen Fehltritt zu begehen. Wie wir das gelesen haben, ja, der im wahrsten Sinne des Wortes kurz davor ist, einen Fehltritt zu begehen und dann abzustürzen unter Umständen. Und genau das kann uns in unserem geistlichen Leben passieren. Entweder wir begehen einen Fehltritt, das passiert uns immer wieder, oder wir haben einen begangen und hängen irgendwo schon halb in so einer Schlucht und sind gerade noch so und halten uns irgendwie noch über Wasser. Es gibt Menschen, die werden von so einem Fehltritt übereilt, so wie es da heißt, ja, also wirklich überrascht vielmehr, so dass es nicht unbedingt ein bewusster Fehltritt ist, sondern man merkt es oft erst, wenn es zu spät ist, wenn man schon so halb am Abknicken ist. Aber es gibt auf der anderen Seite auch Menschen, die sind Grenzgänger. Und ich habe euch ein anderes Bild mitgebracht, ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt, von diesem Menschen, der jegliche Grenze wahrscheinlich versucht auszutesten an der Stelle. Und manchmal denke ich, dass es Christen gibt, die sich genau so bewegen, die eigentlich insgeheim die Frage bewegen in ihrem Leben, was ist noch in Ordnung als Christ? Wie weit kann ich gehen? Ja, und was ist, bin ich noch auf dem Weg? Wenn es so aussieht, bin ich noch auf dem Weg? Ich berühre den Weg ja noch irgendwie. Gehöre ich noch dazu? Oder ja, wie sieht das aus? Wer sich diese Fragen stellt, der ist so ähnlich wie dieser Mann, dass er eigentlich schon halb im Freien hängt und kurz davor ist abzustürzen. Und es ist eine völlig falsche Fragestellung eigentlich dahinter. Weil auf dem Weg mit Jesus geht es nie darum, möglichst nah an Rand zu kommen und zu gucken, wie weit kann ich gehen, sodass ich gerade noch irgendwie einigermaßen bei ihm bleibe, sondern es geht immer darum, geradlinig mittig auf dem Weg mit Jesus zu gehen. Es gibt also unterschiedliche Arten von Fehltritten. Ja? Und egal, ob sie bewusst oder unbewusst sind, wollen wir doch mal kurz darüber nachdenken, was sind denn solche Fehltritte oder was können solche Fehltritte sein? Im Prinzip kann das alles sein, was zu diesen Werken des Fleisches sich zählt, die wir eben gelesen haben. Also eigentlich jede Form der Sünde. Und natürlich rennen wir jetzt nicht durch die Gemeinde und gucken und legen jedes Wort auf die Goldwaage, was irgendwer mal sagt, und gucken bis ins Kleinste nach jeder Sünde irgendwie und halten jedem seine Sünde vor, der eigentlich auch bereit ist zu sagen, ja, ich habe das eingesehen und ich habe darüber Buße getan und das ist alles in Ordnung. Und wir werden auch nicht anfangen, bei jedem kleinsten Anflug von Sünde den großen Ermahner zu spielen. Darum geht es an dieser Stelle nicht, sondern es handelt sich vielmehr um Sünde, die man wirklich als Fehltritt beobachten kann. Wo man wirklich sieht, ja, da ist jemand, der geht immer weiter auf diesen Rand, ja, immer weiter an diesen Wegesrand irgendwie und ist kurz davor zu sinken. Und Sünde, die mit starken Konsequenzen auch verbunden wäre. Meist ist es Sünde, die der Betroffene entweder gar nicht sieht, gar nicht merkt und nicht merkt, wie man sich so weiter an den Rand bewegt, oder aber die er nicht einsieht, wo er nicht bereit ist zu sagen, ja, stimmt, es ist Sünde. Und ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, was sowas sein kann, was diese Fehltritte sein können. Zum Beispiel jemand, der viel, viel lästert und verleumderisch über andere redet. Manchmal tut man das bewusst und manchmal tut man das auch sehr unbewusst. Oder Streitigkeiten, in denen man lebt, in denen jemand lebt. Unversöhnte Beziehungen, mangelnde Vergebungsbereitschaft. Fehltritte, die in dieser Form sich irgendwie in Beziehungen auswirken. Oder jemand, der betrügt und Steuern hinterzieht und schwarz arbeitet. Vielleicht sogar das Geld, was er damit rausbringt oder was er an mehr Geld hat, nachher in die Gemeinde gibt. Aber auch das rechtfertigt das nicht. Ja. Wer betrügt? Sexuelle Sünde, und da gibt es sicherlich eine Reihe, sexuelle Sünde wie außerehelicher Geschlechtsverkehr. Oder wie Pornografie, die einfach so geduldet wird, wo jemand sagt, ja, ich rechtfertige das schon und das ist schon in Ordnung. Oder ein ausschweifender Lebensstil in Alkohol und anderen Genussartikeln, eine Art Genusssucht, wo man eigentlich die guten Gaben Gottes missbraucht. Das können solche Fehltritte sein. Oder Neid und Bitterkeit, die den Umgang und das Reden mit anderen prägt und die auch das Reden über andere prägt. Oder partnerschaftliche Beziehungen zu Ungläubigen, was nicht selten ist, wo Leute dir auf einmal begegnen und sagen, ja, ich bin da so eine Beziehung eingegangen und so weiter. Und auf einmal fängt es an und man rechtfertigt das und sagt, ja, und der Mensch wird sich schon noch bekehren, wird schon noch zu Jesus finden und so weiter und so fort. Ja, es können alles so Fehltritte sein. Sie können bewusst oder unbewusst sein an mancher Stelle. Aber wir neigen zu solchen Fehltritten, und es könnten noch viel mehr genannt werden, am meisten, wenn wir unsere Beziehung zu Gott schleifen lassen. Wenn wir so vor uns hindümpeln, wenn wir wenig über ihn nachdenken, wenn wir uns wenig mit seinem Wort beschäftigen, seinem Wort aussetzen und wenn wir wenig geistliche Gemeinschaft mit anderen pflegen. Deshalb will ich auch nochmal im Anklang an letzter Woche ermutigen zu Hauskreisen, was ein sehr guter Baustein sein kann, um gemeinsam in Gottes Wort zu schauen, sich gemeinsam damit zu beschäftigen, sich zu ermutigen, aber sich auch zu korrigieren. Ja, und gerade das hat eine super Wirkung. Und wenn wir das nicht haben, dann passiert es, dass wir im Bild gesprochen immer weiter an den Wegesrand kommen und ganz schnell zu solchen Fehltritten neigen. Und wenn so etwas passiert, wenn ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so lesen wir dann da, ist es die Aufgabe der Geistlichen, einen solchen wieder zurechtzubringen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer sind die Geistlichen? Ich weiß noch, am Anfang unserer Zeit von Simon und mir her, da kamen immer irgendwelche Leute zu uns und haben gesagt, die hohe Geistlichkeit oder irgendwie sowas. Ja? Und mir hat das sehr widerstrebt. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Aber gemeint mit diesem, die Geistlichen sind nicht Simon oder ich oder die Ältesten nur, sondern es sind ganz einfach Menschen, die vom Geist Gottes geleitet werden. So wie wir das eben gelesen haben, in diesen vorherigen Versen. Menschen, die mitten auf dem Weg mit Jesus sind, die nah an Jesus dran sind und bei denen diese Frucht des Geistes im Leben immer mehr wächst. Und das kann jeder von uns, jeder von euch sein. Er kann zu diesen Geistlichen gehören. Jeder, der hingegeben mit Jesus lebt, gehört zu diesen Geistlichen. Und der Auftrag an sie ist, bringt einen solchen Menschen, der von einem Fehltritt übereilt wurde, wieder zurecht. Und auch das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt durch die Gegend laufe und es zu meiner Hauptaufgabe mache und gucke, wen kann ich jetzt hier kritisieren, ja, und wie kann ich das alles in einer geballten Form leben. Das bedeutet auch nicht, und ich will euch mal ein Beispiel geben, dass ich irgendwo sehe, da ist jemand in der Gemeinde, der wird von so einem Fehltritt übereilt, der lebt irgendwo in Sünde und ich gehe zu dieser Person hin und bevor ich loslege mit meiner Ermahnung, muss ich nochmal kurz nach dem Namen fragen oder so. Ja. Also das ist nicht gemeint. Das würde nicht davon zeugen, dass es wirklich eine Geistlichkeit ist, sondern eine Geistlichkeit hat vielmehr diesen helfenden Charakter. Es geht wirklich darum, einen Menschen zurechtzubringen, einem Menschen zurechtzuhelfen. Und interessant ist an der Stelle das griechische Wort, was da steht für zurechtbringen. Das heißt katatizo und es bedeutet reparieren oder etwas wieder in Ordnung bringen. Ja, oder wieder gebrauchsfähig machen. Das Wort wird zum Beispiel verwendet in Matthäus 4, an der Stelle, wo Jesus zu Jakobus und Johannes kommt und sie gerade dabei sind, ihre Netze zu reparieren, ihre Netze zu flicken. Und so ist es verwendet. Wieder gebrauchsfähig machen, reparieren oder wiederherstellen. Und das haben wir alle nötig. Wiederherstellungen zu einem Leben, das Gott gefällt, zu einem Leben, das Gott ehrt, zu einem Leben, das ursprünglich seinen Gedanken entsprochen hat. Dementsprechend muss all unsere Zurechtbringen muss immer mit diesem Fokus sein. Wir wollen jemand helfen und wollen jemand wiederherstellen, den Bruder oder die Schwester. Und dementsprechend findet dieses Zurechtbringen nicht schroff oder leblos statt, sondern, wie es da heißt, in einem Geist der Sanftmut, in einer liebevollen Art und Weise und aus guten Motiven. Wir haben vorher gelesen, Sanftmut gehört zur Frucht des Geistes. Ja, es ist ein Teil davon und es kommt so eng zusammen an der Stelle, was Charakter wie Gott oder Charakter wie Jesus, nämlich sanftmütig zu sein, zu tun hat mit Dienst, nämlich einen anderen zurechtzubringen im Geist der Sanftmut. Ja, und da kommt es so eng zusammen und auch da wollen wir uns Jesus zum Vorbild nehmen, der über sich selbst sagt, er ist sanftmütig und von Herzen demütig in Matthäus 11. Und er ist ein gutes Beispiel, wie er Menschen zurechtgebracht hat. Und da könnte man wahrscheinlich viele Beispiele rausnehmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr Johannes 4 und die Begebenheit, wo er zu der Frau am Jakobsbrunnen kommt, mal genauer daraufhin überprüfen und euch mal angucken, wie er Menschen zurechtgebracht hat. Er kommt nämlich nicht mit der Keule, sondern er kommt liebevoll und sanftmütig und dienend, auch wenn er zugleich die Wahrheit nicht verschweigt und im Laufe des Gespräches mit dieser Frau und immer wieder mit Menschen auch darüber redet, dass, was in ihrem Leben schiefläuft. Und genauso sind wir aufgefordert, in einem Geist der Sanftmut unsere Brüder und Schwestern wieder auf den Weg mit Jesus zu bringen, wo wir merken, sie sind abgewichen. Und das ohne ihr Verhalten oder ohne diesen Fehltritt einfach schön zu reden und zu ignorieren, zu tolerieren. Ich finde, ein sehr guter Ausdruck, den man sich merken kann, auch für die eigene Praxis nachher, ist, dass wir die Wahrheit in Liebe reden wollen. Ja, wir wollen die Wahrheit nicht verschweigen, aber wir wollen sie auch nicht einfach leblos dahin sagen, sondern wir wollen die Wahrheit in Liebe reden. Und so eine Zurechtbringung, von der hier die Rede ist, bedarf viel mehr als einfach nur dieses Zurechtbringen, nur zu sagen, das und das ist falsch in deinem Leben. Es bedarf letztendlich einer Glaubensgemeinschaft, die davon geprägt ist, dass man sich gut kennt, dass man sich gegenseitig stützt, dass man sich ermutigt, dass man Anteil nimmt am Leben des anderen, dass man füreinander betet, dass man füreinander da ist. Ja, das alles ist Grundvoraussetzung, sodass es nicht sein kann, dass die einzige Unterhaltung, die ich mit jemandem führe, eine Moralpredigt wäre und ihm sage, was falsch ist. Sondern es fängt viel früher an, wenn wir nur auf diese Moralpredigt gehen und nur Leuten sagen, was falsch ist, verfehlen wir das Bild von Gemeinschaft, das Gott eigentlich sich gedacht hat. Und diese intensive Gemeinschaft, das widerstrebt uns an vielen Stellen. Und es widerstrebt uns auch, dass mich jemand korrigieren soll, dass jemand in mein Leben reinreden soll. Und das widerstrebt uns vor allem, weil wir geprägt sind von einer ganz anderen Welt und von einer ganz anderen Zeit. Vom Individualismus, von der Toleranz und so weiter. Und die sagen uns vielmehr, alles ist okay, alles ist in Ordnung, mach du deins, ich mach meins und dann sind wir alle glücklich. Oder wenn jeder einfach sein Ding machen kann und wir eine große Toleranz üben miteinander, dann ist es kein Problem, dann gibt es keine Probleme. Aber das steht sehr konträr zu dem Bild von Gemeinschaft, das Gott sich überlegt hat. Und wie wir Christen miteinander leben sollen. Weil wir haben einen gemeinsamen Maßstab in Gottes Wort und wir haben ein gemeinsames Ziel, nämlich auf ihn zuzulaufen. Und wir sind alle als unvollkommene, als unvollendete Menschen auf diesem Weg und wollen uns deshalb gegenseitig helfen, gegenseitig wieder zurechtbringen, wo wir abgewichen sind. Und das erfordert ein Wort, das uns wahrscheinlich nicht so zusagt und was man in zweierlei Hinsicht verstehen kann. Und dieses Wort ist Korrekturbereitschaft. In zweierlei Hinsicht, in der Hinsicht, dass ich bereit bin, mich korrigieren zu lassen, dass jemand anders wirklich in mein Leben reinreden darf. Und oft steht der eigene Stolz dabei im Weg. Ja, und oft gelingt es auch nur, wenn man das Ziel vor Augen kriegt wieder und versteht, ja, ich brauche Zurechtbringung und ich bin noch unvollkommen. Also das ist das eine, bereit sein, sich korrigieren zu lassen. Und das andere, bereit zu sein, andere zu korrigieren. Und auch das fällt Leuten unterschiedlich schwer. Und es gibt zwei Hänge wahrscheinlich dabei. Zum einen, dass Leute sagen, ja, mir fällt das super leicht irgendwie. Und es wäre eine gute Aufgabe, dann seine Motive zu prüfen, weil es nicht immer aus lauteren Motiven geschieht an der Stelle. Oder aber auch, und da gibt es wahrscheinlich einige auch, die sagen, nee, ich traue mich das nicht. Und wer bin ich denn, dass ich ins Leben von jemand anders reinreden sollte? Wir sind aber aufgefordert, einander zurechtzubringen, einander zu helfen. Und diese Korrektur soll natürlich nie nach Gutdünken von mir selbst stattfinden. Also nie, ich denke ja, so und so solltest du das machen einfach und ich baue das Ganze auf meinen Gedankenkonstrukt auf, sondern es sollte immer basierend auf dem Wort Gottes sein. Immer zu Gott zu führen letztendlich und zu seinem Wort, zu seiner Autorität auch damit, unter die wir uns stellen wollen und wohin wir wachsen wollen. Wir wollen nicht in die Gedanken oder das Bild eines anderen Menschen wachsen, sondern in das Bild Jesu wachsen. Ja, und deshalb ist es umso wichtiger, gemeinsam in sein Wort zu schauen. Das Ganze ist enorm wichtig, mit einer geistlichen Gesinnung zu tun. Und das macht dieser zweite Teil des Verses sehr gut deutlich, wo es heißt, und gib dabei auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Also im Prinzip, pass auf dein eigenes Herz und auf deine eigene Anfälligkeit auf. Prüfe dich selbst. Ja, und pass auf, dass du nicht selber genauso irgendwie auch in Versuchung fällst. Pack dich an die eigene Nase, weil keiner von uns ist sündenresistent. Wir sind zu jeder Zeit alle zu jeder Sünde fähig, auch wenn wir sie nicht tun. Aber wir sind noch fähig, wir können noch sündigen. Ja, und deshalb ist die Haltung gegenüber unserem Bruder oder unserer Schwester an der Stelle, das hätte mir genauso passieren können. Und nicht, nee, das sowas, das würde in meinem Leben nie passieren. Sünde ist trügerisch, Sünde ist verführerisch und sie versucht uns in ihren Bann zu ziehen. Und Sünde kann so trügerisch sein, dass selbst in dieser Situation, wo man was Richtiges tut vielleicht, nämlich einen anderen zurechtzubringen, einem anderen zurechtzuhelfen, auf einmal der Stolz aufkeimt. Und man prahlerisch damit durch die Gegend zieht und sagt, ja, ich habe diese Person ermahnt und deshalb ist sie umgekehrt. Und ich klopfe mir auf die eigene Schulter. Ja, so trügerisch kann Sünde wirken in unserem Leben und so versuchbar sind wir auch an vielen Stellen. Oder wenn ich auf eine Person zugehe und sie mit guten Motiven zurechtbringe und dann auf einmal die Person nicht so reagiert, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich mir das gewünscht habe, kann ich ganz leicht da reinfallen, dass ich anfange, mit der Person zu streiten oder dass ich zornig werde und damit eigentlich selbst in Sünde fall. So trügerisch kann es sein. Oder vielleicht kennt ihr auch weitergefasst den Gedanken in eurem Leben, dass ihr in einem geistlichen Höhenflug seid und dann denkt, ja, was ich da getan habe oder was ich da gesagt habe oder was ich mir da angeschaut habe oder sonst was, wie ich da gesündigt habe, das war so dumm. Das wird mir nie wieder passieren. Ja, das, wie konnte ich nur? Und zwei Tage später ist die gleiche Situation da und ihr erwischt euch dabei, wie ihr genau in dieser gleichen Form wieder sündigt. Wir sind nicht resistent gegen Sünde und nicht resistent gegen Versuchungen aus uns selbst heraus, sondern wir brauchen Christus, wir brauchen seinen Geist und nur er hilft uns, gegen Sünde zu widerstehen. Und mit ihm können wir gegen Sünde kämpfen und auch fernab von der Sünde leben. Und deshalb ist es so enorm wichtig, diese Beziehung zu Jesus zu pflegen, fortwährend in seinem Wort zu lesen, sich dem zu stellen, im Gebet mit ihm zu reden, geistliche Gemeinschaft zu haben und darum zu bitten, dass er das Wollen und das Vollbringen in mir bewirkt. So hieß es in Philipper 2 in der Reihe, die wir hatten. Und wer meint, er steht eigentlich ganz gut und ist resistent gegen Sünde und eigentlich kann ich nicht mehr fallen und mir kann nicht so viel passieren irgendwie, also gerade in diesem Sinne, sowas würde mir nie passieren, der sollte die Worte von Paulus sehr ernst nehmen, der in 1. Korinther 10, Vers 12 schreibt, daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Daher ist es umso wichtiger, in aller Demut einander zurechtzubringen und gib dabei auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst und dann vielleicht ganz schnell selbst Zurechtweisung nötig hast. Ja, wir sind nicht gewahrt davor, wir sind versuchbar und wir sind noch fähig zur Sünde und deshalb brauchen wir einander. Deshalb wollen wir uns gegenseitig stützen und das geschieht am besten, indem ich intensive Beziehungen pflege zu Menschen, die in mein Leben reinreden dürfen, die auch in mein Leben tiefer reinschauen dürfen und was sagen dürfen, wo sie merken, ja, du bist irgendwie auf einem Weg, der ist schwierig. Du lässt das vielleicht ständig über andere Leute, ohne es zu merken oder was auch immer. Gerade das kann uns helfen, intensive Beziehungen auf diesem Weg mit Jesus zu bleiben und es wird schwerer, an den Rand des Weges zu gehen und dazu zu neigen, einen Fehltritt zu machen, wenn wir in einer gesunden und guten, intensiven Gemeinschaft bleiben. Und ich will persönlich fragen an der Stelle, hast du Menschen, die so in dein Leben reinreden dürfen? Zu denen du so ehrlich bist, die in dein Leben tief reinschauen dürfen, sehen dürfen, was ist denn hinter dieser Fassade, die man sehr gut aufbauen kann die ganze Woche über und vielleicht auch am Sonntagmorgen haben kann. Hast du Menschen, die dich korrigieren dürfen, die dich zurechtbringen dürfen? Gibt es Menschen in deinem Leben, die deine Kämpfe kennen, die wissen, wo du strauchelst und die dir wirklich helfen, auch wieder auf den Weg zu kommen? Das ist eine persönliche Frage, die jeder für sich beantworten muss. Und andererseits will ich auch fragen, bist du jemand, der andere zurechtbringt? Und wenn ja, welche Haltung steht dahinter? Welche Motive schwingen damit? Tust du es in einem Geist der Sanftmut und um jemand anders zu helfen? Oder tust du es, um, was weiß ich, Recht zu haben und selbst groß rauszukommen? Oder aus welchen Motiven auch immer? Dieses einander zu helfen, das geht durch diesen ganzen Text eigentlich durch und auch ganz besonders in Vers 2 rein. Und so heißt auch unser zweiter Punkt, tragt einander Lasten. Und das sehen wir in Vers 2, wo es heißt, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Lasten kennen wir, glaube ich, alle. Und das kann so unterschiedlich und facettenreich sein. Es kann die Gesundheit sein, die angeschlagen ist, die schwierig ist. Es kann Perspektivlosigkeit sein, was die Arbeit betrifft. Es kann die Sorge um die eigenen Kinder sein. Es kann Bitterkeit wegen eines Verlustes sein, Einsamkeit, Glaubenszweifel, Angst, vielleicht auch der Wunsch nach einem Partner oder sonst was. Wir kennen sehr gut Lasten in unserem Leben. Und wir haben eben gesehen, dass auch Sünde, die drückt auf unser Leben, die unüberwindbar scheint für uns, eine solche Last sein kann. Wahrscheinlich sogar unser größtes Problem, unsere größte Last, weil wir alleine daran ganz oft scheitern. Und wie gut ist es, wenn man in dieser Zeit steht, wo Lasten drücken aufs Leben, was wir kennen, wie gut ist es, wenn wir nicht alleine da stehen, sondern wenn wir Menschen haben um uns rum, die uns stützen, die uns helfen. Ich glaube, gerade in Not- und Krisenzeiten lernt man den Wert von Gemeinde und von Gemeinschaft, von Glaubensgeschwistern ganz neu kennen und weiß, wie wertvoll das ist, eingebunden zu sein und wie genial Gottes Idee eigentlich ist, uns nicht allein durchs Leben laufen zu lassen, sondern uns rechts und links Brüder und Schwestern an die Seite zu stellen, die mit uns durch dieses Leben gehen und die uns zur Not auch mal ein Stück unseres Weges tragen, wenn wir nicht mehr können. Ja. ich musste daran denken, wie genial es ist, wenn einen jemand anders stützt. Und habe vor einiger Zeit, ungefähr 6 Wochen, meinen Fuß beim Fußball immer wieder verletzt und saß da auf dem Platz. Und dann kamen gleich welche und natürlich gefragt, was ist und so weiter. Und haben mir aufgeholfen und haben mich gestützt und zur Bank getragen. Ja, und das ist so wertvoll, wenn man selbst nicht mehr laufen kann. Aber ich musste auch weiterdenken, diese Unterstützung auf mein geistiges Leben zu beziehen. In einem geistlichen Sinne, in Momenten, in denen ich mutlos geworden bin, in denen ich vielleicht Verbitterung an mancher Stelle hatte, in denen ich Gott manche Anklage vorgebracht habe, nicht zufrieden war mit dem, was er in mein Leben gestellt hat, in dem mir Sünde unüberwindbar schien und ich damit zu kämpfen hatte und so weiter. Und ich musste mich an manche Situationen erinnern, wo es so wertvoll war, um Glaubensgeschwister zu wissen, zu denen ich gehen durfte, vor denen ich ehrlich sein durfte und die mir geholfen haben in diesem Moment, bei denen ich ganz, ganz ehrlich sagen konnte, was denn in meinem Leben los ist, die mir zugehört haben und die mich geliebt haben und die mich zurechtgebracht haben, die meinen Fokus wieder neu auf Gott gelenkt haben. Es ist so, so wertvoll, wenn man Menschen hat, die einen dabei stützen. Und das ist die Liebe, von der Paulus spricht hier in diesem zweiten Teil des Verses, wo es heißt, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Weil wenn wir ein paar Verse weiter vorne gucken, dann sehen wir, was denn dieses Gesetz des Christus ist. Und zwar in Galater 5, 13b und 14 haben wir eben schon gelesen, will ich nochmal kurz vorlesen, wo es heißt, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das Gesetz des Christus, von dem Paulus an dieser Stelle spricht. Und das ist das, was Jesus uns vorgelebt hat und was er uns mitgegeben hat. Gott lieben und unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst. Das ist das ganz große Gebot. Und wenn wir einander Lasten tragen, so wie es da heißt, dann werden wir diesem Auftrag gerecht. Dann erfüllen wir das, was Jesus uns aufgetragen hat, was er gesagt hat. Und jeder von uns kann eine solche liebende Person sein. Man braucht nicht zu denken, man braucht besondere Fähigkeiten oder besondere Gaben oder sonst was dafür, sondern da, wo man anfängt, anderen zu dienen, sich für sie zu interessieren, sie kennenzulernen, Kontakt zu suchen auf unterschiedliche Art und Weise, für sie zu beten, da wird man zu einem Menschen, der die Lasten anderer mitträgt. Und da gibt es eine Vielfalt, wie man das tun kann. Ich glaube, eine geniale Möglichkeit, um in solche Beziehungen zu kommen, ist, wenn man Gastfreundschaft lebt und Gastfreundschaft praktiziert. Ja, wirklich Menschen einlädt zu sich, um sie kennenzulernen und dann auch zu wissen, was sind denn die Lasten dieser Person? Und erst dann kann ich anfangen, ihre Lasten auch wirklich mitzutragen. Oder wenn man sich verbindlich in einem Hauskreis anschließt, wie wir es letzte Woche gehört haben, oder sich regelmäßig mit einer Person zum Austausch und zum Beten trifft, all das sind Dinge, die enorm helfen, einander Lasten zu tragen, auch in einem ganz starken und intimen Maß. Oder wo man jemand anders fragt, wie man für ihn beten kann, was man für ihn beten kann, was gerade die Lasten sind im Leben. Oder wo man vielleicht auch jemand anders ermutigt und Lob ausdrückt. All das hat mit Lastentragen zu tun. Und dann gibt es noch eine andere Seite der Medaille, die vielen gar nicht so leicht fällt, wenn es um dieses Lastentragen geht. Und zwar, dass man bereit ist, sich selbst helfen zu lassen. Weil nicht selten steht auch da unser eigener Stolz uns im Weg. Zum einen müsste ich ja zugeben, dass ich irgendwo vielleicht Dinge habe, die nicht ganz so gut laufen. Und dann würde auch noch jemand in mein Leben reinreden. Und im Bild gesprochen humpelt so mancher einfach über den Platz und ist verletzt. Und das vielleicht über eine lange Zeit. Und humpelt alleine vor sich hin, anstatt sich stützen zu lassen, sich helfen zu lassen und dann wieder hergestellt, wieder Vollgas geben zu können. Und ich glaube, das ist was irgendwie ein bisschen aus dem Fokus gerade ist, was uns schwer fällt. Wir helfen gern, aber wir lassen uns nicht so gern helfen. Und wenn ich jetzt noch das Wort Seelsorge in den Mund nehme, ja, dann ist vielleicht für manchen gleich so, dass er denkt, ja, Seelsorge, das ist ja für die Leute, die Probleme haben. Und Probleme habe ich ja nicht. Seelsorge ist für Leute, die so richtige Probleme haben. Ja, so, die überhaupt nicht mehr weiter wissen im Leben. So ist manchmal die Vorstellung. Und man kann sich dann denken, gut, vielleicht habe ich so seit Jahren meine Lieblingssünde, mit der ich liebäugel, die ich nicht so loswerde, sondern die ich immer weiter durchziehe. Und auch meine Beziehungen zu anderen Menschen sind auch nicht ganz so optimal irgendwie, sondern da kriselt es auch immer mal wieder. Und gut, zornig bin ich auch an mancher Stelle und das kommt immer mal, aber das kennt ja jeder und das, damit hat ja auch jeder wahrscheinlich irgendwie ein bisschen zu kämpfen und so schlimm ist ja nicht. Also und ich habe ja keine Sucht oder sowas, mit der ich zu kämpfen habe, wo ich nicht rauskomme. Ich bin nicht in einer tiefen Depression, stehe auch nicht kurz vor einer Ehescheidung. Also Probleme in dem Sinne habe ich nicht und Seelsorge brauchen solche Leute. Wenn das eure Vorstellung ist von Seelsorge, dann will ich euch sagen, dass das nicht der Sinn von Seelsorge oder der Gedanke hinter Seelsorge ist eigentlich. Und ich habe mich jetzt in den letzten 2 Jahren mehr damit beschäftigt und es wird deutlich, wie wichtig Seelsorge eigentlich ist in unserem Leben an ganz vielen Stellen. Nämlich da, wo Dinge nicht in Ordnung sind. Und es gibt natürlich unterschiedliche Dimensionen von Seelsorge, ja, so in so extremen Fällen, in so krassen Fällen. Aber ich denke manchmal, warum kommt es denn zu solchen krassen Fällen, dass jemand süchtig ist? Oder dass auf einmal jemand vor der Ehescheidung steht und so weiter. Das hat einen Weg. Und wenn auf diesem Weg schon für die Seele gesorgt worden wäre, hätte viel Schaden vermieden werden können. Und deshalb fängt Seelsorge viel näher an. Und man könnte auch sagen, Sorge um die Seele haben wir alle notwendig. Und einander Lasten tragen haben wir auch alle notwendig. Und das macht dieser Text so deutlich. Da, wo Dinge in Unordnung sind, da sind wir aufgefordert, in der Gemeinde als Glaubensgeschwister einander zu helfen, einander zurechtzubringen. Und ich will euch Mut machen, da wo ihr wisst um Dinge in eurem Leben, die vielleicht seit Jahren irgendwie da sind und die ihr nicht überwinden könnt, dass ihr ganz bewusst vielleicht auch die Hilfe von anderen in Anspruch nehmt. Wir haben ein Seelsorgeteam hier in der Gemeinde zum Beispiel oder ihr geht zu jemandem Vertrautem, wo ihr wisst, ja, mit dem will ich gemeinsam darüber sprechen mal und Hilfe suchen, mich gemeinsam auf den Weg machen, mit ihm gemeinsam beten und es gibt, glaube ich, Dinge in unserem Leben, die angegangen werden müssen und wo wir letztendlich alle eine Form von Seelsorge notwendig haben. Wir sind herausgefordert, als Geschwister einander zu helfen, füreinander da zu sein und sind aber auch aufgefordert, uns helfen zu lassen. Ja, das steckt in einer Trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Und ein kurzer dritter Aspekt, der eigentlich schon angeklungen ist, in Vers 1, aber in Vers 3 nochmal deutlicher wird, ist, begegnet einander demütig. Dieser Vers 3, den wir hier lesen, wo es heißt, denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Dieser Vers 3, der spricht von der Selbsteinschätzung, die wir haben. Und es gibt keinen Grund, uns über andere zu überheben oder auf andere herabzuschauen, weil keiner von uns hat irgendeinen Grund, sich zu rühmen. Da jeder Einzelne von uns in dieser Gemeinde nur dabei ist, weil er erkauft ist durch das Blut Jesu. Ja, und wir haben das gesehen und ich werfe diesen Satz nochmal an die Wand, den wir eben hatten. Wir sind unverdient begnadigte Sünder, die durch Christi Erlösung als Kinder Gottes zu seiner Gemeinde gehören und fortwährende Wiederherstellung nötig haben. Weil wir allein durch Jesus erlöst sind und von Gott angenommen sind, gibt es nichts, worauf wir stolz sein könnten. Gibt es nichts, wo wir sagen können, ich denke überheblich über andere Menschen und ich habe keine Veränderung und nichts mehr nötig. Ich bin schon vollkommen. Gerade das Evangelium, wenn wir anfangen, das tiefer zu verstehen, treibt uns in eine tiefe Demut und Dankbarkeit. Und falls jemand meint, er wäre schon ganz gut unterwegs und so weiter, will ich euch Mut machen, nochmal in Galater 5 diese Verse 19 bis 21 zu lesen, diese Werke des Fleisches und das mal einzeln durchzugehen und mit dem Leben abzugleichen. Weil gerade Dinge wie Götzendienst oder Selbstsüchteleien und so weiter, die sind sehr unterschwellig und die passieren ganz oft in unserem Leben. Es ist nicht so offensichtlich wie Zornesausbrüche vielleicht. Ja, aber wir haben Veränderungen nötig. Und wir haben alle Veränderungen nötig und keiner kann sagen, ich habe alles begriffen und bin perfekt. Wir brauchen Wiederherstellung und wollen uns gegenseitig helfen, auf diesem Weg zu wachsen, in dieser Wiederherstellung zu wachsen, wo es darum geht, Jesus ähnlicher zu werden. Jeder von uns hat Gottes Gnade und Gottes Geduld Tag für Tag ausnahmslos nötig. Ja, wir können aus uns selbst nichts tun und diese Sichtweise, die führt uns auf eine liebevolle und demütige Sichtweise auf unseren Bruder oder unsere Schwester. Und auf einmal stehen sie nicht mehr unter uns, sondern sie stehen neben uns. Und wir stehen zusammen vor Christus und wollen füreinander einstehen. Und ich will gerne einen kurzen Auszug aus einem Buch lesen, ein paar Wörter nur. wo das zum Ausdruck kommt, was diese Selbsteinschätzung, diese Demut ausmachen kann, gerade wenn es darum geht, jemand anders zu helfen. Und das ist aus diesem Buch Von Fürsorge zu Seelsorge, ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, gerade für Leute, die sagen, ich will gerne eigentlich anderen helfen, weiß aber nicht so richtig wie. Das ist ein super praktisches Buch auch, was hilft, einfach das im Kleinen anzufangen. Und ich lese hier ein paar Worte daraus, die fand ich sehr gut dazu passen. Die Überschrift ist: Gemeinschaft lebt man am besten Seite an Seite. Ein Mann saß an einem Tisch seinem Freund gegenüber und sprach über wichtige Dinge. Erst neulich hatte er ihm seinen täglichen Pornokonsum, seine Eheprobleme und seine finanzielle Schieflage gebeichtet. Als sie gemeinsam einen Weg durchs Chaos zu bahnen versuchten, hatte der Mann das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Ihm gefiel es nicht, wie er seinem Freund gegenüber saß. Also stand er auf und rückte seinen Stuhl, bis er nicht mehr seinem Freund gegenüber, sondern neben ihm saß. Und alles wurde anders. Das Gespräch wurde viel persönlicher, Tränen flossen, Beten war selbstverständlicher. Seite an Seite ist die beste Position, um zu helfen. So können wir die Person neben uns sachte anstupsen, ihre Hand halten, ihr die Hand auf die Schulter legen und den Arm um sie legen. Dieselbe Position erkennen wir im Leben Jesu. Er war zweifellos der Lehrer, aber er ist auch der Immanuel, Gott mit uns, weshalb er ständig bei einem Essen neben den Menschen saß. Damit sagt er den Eingeladenen: Ihr seid mein Volk, ich identifiziere mich mit euch und auch ihr könnt euch mit mir identifizieren. Ich fand das so ein gutes Bild oder so ein praktisches Bild irgendwie, weil wir wollen lernen, uns gegenseitig zu helfen, wie Jesus das getan hat. Wir wollen lernen, uns gegenseitig zu lieben und zu dienen, wie Jesus uns geliebt hat. Und das fängt da an, wo wir Gemeinschaft Seite an Seite leben und uns wirklich auf diesem Weg stützen und helfen. Und ich will eine Konsequenz oder auch eine Ermutigung am Ende gerne nochmal sagen, weil diese intensive Gemeinschaft, diese innige Gemeinschaft hat ganz viel damit zu tun, wo ich sie finde. In so einer großen Gemeinde, wie wir sie sind, ist es nicht so leicht, innige Gemeinschaft mit anderen einfach so zu finden. Aber es gibt sehr hilfreiche Dinge, die man tun kann, um darin vorwärts zu gehen, wirklich eine innigere Gemeinschaft zu erleben und eine Plattform dafür zu schaffen, sich gegenseitig zurechtzubringen, gegenseitig Lasten zu tragen und so weiter. Und eine so eine Form ist zum Beispiel Zweierschaft, wo zwei Personen sagen, wir treffen uns in regelmäßigen Abständen und leben Austausch, leben eine Gemeinschaft und wollen gemeinsam beten und füreinander einstehen, wollen Gottes Wort lesen, wollen uns auch zurechtbringen. Und es kann so unterschiedlich aussehen. Man kann sagen, wir machen für, weiß ich nicht, 10 Wochen gemeinsam ein Treffen aus, wir lesen zusammen ein Buch zu einem bestimmten Thema. Und ich will euch Mut machen, sowas zu machen, weil es so segensbringend ist, so gut ist. Ja, und wenn ihr sagt, ich brauche oder will zu irgendeinem Thema bestimmt was machen oder sowas, dann dürft ihr mich gerne ansprechen auch und fragen, ob es ein Buch dazu gibt oder vielleicht kann ich euch eine Idee geben. Aber Zweierschaft ist was, wo man einfach initiativ werden muss und machen muss. Und ich glaube, viele von euch haben Zweierschaften gehabt, auch in der Vergangenheit schon. Und ich würde mich freuen, das wieder mehr aufleben zu lassen. Auch Seelsorge, wie ich es angesprochen habe, ist was, wo ich Mut machen will, weg von diesem Seelsorge ist was für Leute, die enorme Probleme haben und hin zu dem, ja, es gibt Dinge in meinem Leben, die vielleicht in Ordnung gebracht werden müssen und ich will mich auf den Weg machen, vertraue mich jemand an oder wende mich an das Seelsorgeteam oder wende mich an Simon oder an mich oder an sonst wen, sodass wir vermitteln können oder gucken können, was wir auch einfach tun können für andere, wie wir helfen können. Und auch Freundschaften sind so eine Plattform, wo ich ermutigen will, Freundschaften, die schon bestehen, zu geistlichen Freundschaften werden zu lassen. Aus einer Freundschaft kann sehr gut auch wie eine Zweierschaft wachsen. Und ich glaube, manchmal reden wir über belanglose Dinge in unseren Freundschaften und es hat auch seinen Wert. Aber die wichtigsten Dinge, nämlich über unser Glaubensleben zu reden, das ist enorm wichtig. All das sind Dinge, Jüngerschaft wäre zum Beispiel auch noch zu nennen. Ja, ein Älterer leitet einen Jüngeren an. All das sind Dinge, die uns helfen, in dieser intensiven und innigen Gemeinschaft zu leben, die uns helfen, auf diesem Weg mit Jesus zu bleiben, einander Lasten zu tragen. Und ich will ermutigen dazu, das anzugehen und sich selbst auch zu fragen, habe ich solche Beziehungen, habe ich solche Gemeinschaft, wo erlebe ich das? Und schlussendlich ist es so, dass wir immer wieder auf Christus schauen wollen, wer er ist, was er getan hat, in unser eigenes Leben schauen wollen und dann auch auf andere schauen wollen und ihnen helfen wollen, sie zurechtbringen wollen. Genau, und das wollen wir jetzt tun, zusammen in den Lobpreis gehen, auf Christus schauen, weil das ist immer der Ausgangspunkt und auch letztendlich der Zielpunkt, wo wir hinschauen wollen.